Ich habe jetzt bei mir im Studio Theresa Laus. Schönen guten Morgen, Theresa.
Morgen.
Wir hören gleich, oder wir sprechen jetzt über Esra, der Arbeitsstelle von Theresa. Und magst du uns einfach mal erklären, was das denn eigentlich ist?
Ja, also wir sind eine Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, also spezialisiert sozusagen auf bestimmte Fälle, sind zuständig für ganz Thüringen. Also wir sitzen in Erfurt, haben dort ein Büro und sind aber auch mobil unterwegs. Das heißt also, wenn Leute uns anfragen, können wir auch dort in die Städte, Dörfer kommen. Und wir unterstützen, beraten Menschen, die sozusagen angegriffen worden sind. Also tatsächlich körperliche Angriffe, aber auch Bedrohungen, massive Bedrohungen, zum Teil eben auch Sachbeschädigung ist dabei ja selten der Fall. Genau, und wir begleiten halt alles, was mit Strafverfahren zu tun hat, muss aber nicht sein. Also wir sind auch unabhängig davon, ob eine Strafanzeige gestellt worden ist. Genau, und unterstützen im Prinzip alles, was sozusagen mit dem Angriff oder helfen dabei sozusagen, bei allem, was mit dem Angriff zusammenhängt, also bei allen Folgen, die entstehen.
Seit wann macht Esra das denn schon?
Also uns gibt es jetzt seit 2011. Es gab davor schon Beratungsstellen hier in Thüringen, aber Esra, so wie wir jetzt existieren, seit ungefähr 8 Jahren.
Wie lange bist du schon dabei?
Ich bin seit 4 Jahren bei Esra.
Und wie genau macht ihr das dann wirklich? Also du hast jetzt schon gesagt, ihr beratet, aber oder fangen wir mal vorne an, quasi, wie kommen denn die Leute auf euch zu? Also wie erfahren sie von euch? Wie kontaktieren sie euch?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben zum Teil selber, dass wir recherchieren. Also wenn wir einen Fall in den Medien finden, der uns irgendwie verdächtig vorkommt, das ist mittlerweile sehr selten, dass ein rechtes Tatmotiv irgendwie bei Medienmeldungen oder bei Polizeimeldungen irgendwie offensichtlich wird. Aber prinzipiell haben wir in den einzelnen Regionen Kooperationspartner, die wir anfragen können. Also genau, und die vermitteln uns in den meisten Fällen eigentlich die Fälle. Es gibt Leute, die kommen auch von sich zu uns, weil sie es recherchiert haben. Aber oft werden wir angefragt von Bündnissen, also auch Leuten, die sich in der Flüchtlingshilfe beispielsweise engagieren, aber auch Parteibüros zum Teil auch. Und in seltenen Fällen auch von der Polizei.
Okay. Mit der Polizei, da würde ich später gerne nochmal mit dir drüber reden. Jetzt würde mich eher interessieren, woran liegt es denn, dass es in den Medien quasi nicht mehr so trifft, wenn du das schon ansprichst?
Woran das liegt, kann ich gar nicht sagen. Also, wir kriegen einfach die Motive nicht mehr mit. Es ist uns aufgefallen, dass es in den letzten Jahren schon sehr häufig auch von der Polizei. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit meiner Stimme, deswegen kann das öfter mal passieren, dass ich husten muss.
Kein Problem, ist ja noch früh am Morgen.
Genau. Also, dass wir sozusagen gemerkt haben in den letzten Jahren, es ist selten. Seltener geworden, dass dieses Tatmotiv offensichtlich wird, also die Polizei das auch in ihren Meldungen, weil es meistens ja von der Polizei kommt, also die Medien greifen ja die Polizeimeldung halt auf und das kann natürlich daran liegen, dass es die Polizei einfach nicht feststellt, also das ist natürlich eine Möglichkeit, aber den genauen Grund kann ich leider nicht sagen, also es gibt, glaube ich, da ja unterschiedliche Gründe.
Wenn so eine Tat stattgefunden hat, quasi, und die Leute auf euch zukommen, wie sieht dann eine Beratung aus? Also
Also es ist immer so, dass wir erstmal diesen Beratungskontakt zustande bringen. Also es muss halt irgendwie erstmal ein Erstgespräch stattfinden. Da sind immer zwei Leute von uns dabei, die zuständigen Personen für den Landkreis. Also wir haben das so ein bisschen aufgeteilt und genau, dann kommen wir entweder in die Region, in den Ort, suchen dort einen Raum, wo wir beraten können, weil wir das eher weniger auch in der Wohnung machen, das ist auch möglich. Oft kommen die Leute, also vor allem seitdem wir in Erfurt sind, kommen die Leute aber auch zu uns. Also das heißt, wir haben einen Beratungsraum in unserer Beratungsstelle, wo wir sozusagen beraten können. Es kann auch sein, dass man einen Dolmetscher organisieren muss. Gerade wenn es um so rechtliche Sachen geht, ist es immer ein bisschen schwierig auf Deutsch, auch wenn die Geflüchteten zum Teil schon Deutsch sprechen können. Und dann wird eben, also ich sag mal sehr grob, uns geschildert, was passiert ist. Also wir wollen gar nicht, wie die Polizei beispielsweise, die Details wissen, sondern eigentlich ist es uns wichtig, dass wir ein Motiv irgendwie rausfinden können. Und das kann man halt meistens, wenn zum Beispiel erklärt wird, was hat der Täter gesagt oder sowas. Genau, und dann wird halt geguckt, wie geht's weiter? Also die Leute haben dann entweder schon spezielle Wünsche, wenn nicht, erfragen wir die oder wir gucken, was wir vorschlagen können. Und meistens geht es tatsächlich erstmal so um das Strafverfahren. Also man berät zum Teil auch, soll ich eine Anzeige stellen oder nicht? Also wir zeigen einfach Vor- und Nachteile auf. Und meistens ist es aber so, dass die Leute sich schon für eine Anzeige entschieden haben. Das heißt, die Polizei schon gerufen worden ist. Und dann gucken wir einfach, wie geht's weiter und was können wir noch machen. Das ist aber auch unabhängig zum Teil. Ne? Also dass man guckt, wollen die Leute vielleicht umziehen oder gerade dann, wenn der Angriff im Wohnumfeld passiert ist. Und dann schaut man einfach. Also die Beratungen dauern ja zum Teil schon 2, 3, 4 Jahre.
Hast du selber auch schon eine Beratung, die quasi so alt ist?
Ja, also ich habe seitdem ich ja angefangen habe, also meine erste Beratung habe ich, glaube ich, eine Woche, nachdem ich angefangen habe, schon gemacht. Und genau, also das ist schon so, dass das halt immer noch fortdauert. Aber der Fall an sich abgeschlossen ist, man aber zum Teil noch Kontakt hat mit den Betroffenen, einfach weil sie einem nochmal erzählen wollen, wie es ihnen jetzt geht oder einen irgendwie auf den Stand der Dinge bringen wollen.
Was ist denn das konkrete Ziel quasi von so einer Beratung?
Eigentlich ist das Ziel sozusagen, die Angriffsfolgen zu mildern, zu beseitigen, insofern das denn möglich ist, zu entschädigen. Also auch Leute irgendwie zu empowern, also sozusagen, dass sie eben wieder in das Leben, also das klingt ein bisschen aber in das Leben so zurückfinden. Ne? Also manche Leute haben sozusagen nach einem Angriff wirklich mit krassen Folgen zu kämpfen, können ihren Alltag nicht mehr bewältigen, so wie sie es vorher gemacht haben. Und es ist einfach wichtig, hier zu gucken, dass es sich wieder mehr oder weniger normalisiert, auch wenn es wahrscheinlich nie wieder so wird, wie es vorher gewesen ist.
Wenn quasi ihr von Leuten sprecht, die damit Erfahrung gemacht habt, dann sprecht ihr nicht von Opfern, sondern von Betroffenen. Kannst du mir sagen, warum ihr das macht?
Weil der Opferbegriff so ein bisschen diese Ohnmacht beschreibt. Also dieses so in eine Opferrolle begeben, das ist ja mittlerweile auch ein sehr negativ besetzter Begriff. Und wir wollen einfach diesen Begriff nicht noch weiter nutzen. Also es ist sozusagen auch so, dass die Betroffenen selber sagen, wir wollen keine Opfer sein, also sondern wir wollen selber handeln, wir wollen uns aus dieser Rolle begeben und wollen einfach irgendwie auch nicht so wahrgenommen werden als Leute, die nicht für sich selber entscheiden und handeln können.
Dann sprecht ihr davon, dass ihr immer parteilich beratet. Für mich stellt sich die Frage, wo ist denn der Unterschied zwischen einer parteilichen Beratung und einer unparteilichen Beratung?
Es ist so, dass wir erstmal, wenn die Betroffenen zu uns kommen, denen erstmal auch nicht die Fragen stellen. Also wir vermitteln ihnen nicht den Eindruck, dass wir ihnen nicht glauben, sondern was sie uns erzählen, das wird auch erstmal so aufgenommen, das wird auch nicht hinterfragt. Also es gibt bei der Polizei ja die Praxis zum Teil, dass eben, also das berichten uns Betroffene, dass ihnen eben einfach nicht geglaubt wird, dass hinterfragt wird, dass zum Teil auch gesagt wird, naja, haben sie vielleicht irgendwie selber auch Schuld an dem Angriff, weil sie ein bestimmtes T-Shirt getragen haben. Und genau das wollen wir eben nicht sein. Also wir wollen schon an der Seite stehen und wir wollen auch sozusagen immer zusammen auch die Entscheidung treffen und auch nicht gegen die Leute. Also wir würden nie sozusagen ohne die Zustimmung der Betroffenen irgendwas tun oder auch irgendwelche Leute mit einbeziehen. Also genau das bedeutet eigentlich parteilich, einfach gesagt.
Alles klar, danke schön. Kannst du, also für mich persönlich, um das auch nochmal klar zu machen für die Leute, die mich gerade nicht sehen, ich bin ein weißer Cis-Mann und habe selber ehrlich gesagt relativ wenig Erfahrung mit Rassismus und auch rechter und antisemitischer Gewalt gehabt. Kannst du uns von einem konkreten Fall berichten, das quasi für Menschen wie mich, die damit wenig Erfahrung machen, das auch ein bisschen reeller wird?
Muss es ein Fall aus diesem Jahr? Also es gibt zum Beispiel einen Fall, den ich sehr spannend fände, der auch schon, also das ist so ein sehr exemplarischer Fall von einer schwarzen Frau, die in dem Dorf, also nicht in dem Dorf, aber in dem Ort, in dem sie lebt, der halt auch sehr ländlich geprägt ist, zum Teil auch von der Nazi-Szene geprägt ist, immer wieder Kontakte hatte sozusagen, auch wenn sie spazieren gegangen ist, einfach mit den Leuten erstmal in diesem Ort, die eben abschätzige Blicke ihr zugeworfen haben, die sie zum Teil beleidigt haben, ausgelacht haben. Und das hat sie auch in ihrem Job erlebt. Und irgendwann ist es dann zu einem Angriff gekommen, also zu einem sehr krassen Angriff, der auch sehr starke Verletzungen bei ihr hervorgerufen hat. Also sie wurde sozusagen erst auch beleidigt, dann wurde sie eine Treppe runtergestoßen und unten vor die Tür gedrückt. Dann hat man sich auf sie draufgesetzt, hat sie gewürgt und auch weiter geschlagen. Und es ist dann so gewesen, dass diese ganzen Bedrohungen, also die Täter dann irgendwann auch noch nebenan eingezogen sind und sie die eben auch jeden Tag im Prinzip wieder gesehen hat. Das hat aber auch nicht aufgehört. Also es ging weiter sozusagen auch mit diesen rassistischen Beleidigungen, Bedrohungen auf offener Straße und auch da, wo sie gewohnt hat, waren immer auch so Nazi-Gruppen, die sich dort gesammelt haben, weil das so ein zentraler Treffpunkt einfach in diesem Ort war. Und auch in dem Prozess hat man ganz stark auch den Rassismus gemerkt, also auch von beispielsweise Verteidigung, was natürlich zum Teil eine Strategie ist, aber Verteidigung hat beispielsweise immer wieder auch im Prozess bestimmte rassistische Worte benutzt, einfach auch so eine Stereotype reproduziert und sie hat auch immer wieder beschrieben, dass sie es halt auch einfach nicht mehr aushält, also tagtäglich diese Erfahrung zu machen. Und das ist, glaube ich, was Leute, die weiß sind, nicht nachvollziehen können. Also ich fand es schon, ich weiß, dass ich einmal mit ihr spazieren gegangen bin in dem Ort und habe das dann auch einmal so mitbekommen, was tatsächlich sie da auch mitmachen muss und fand es schon nur für diesen einen Moment schon sehr erschreckend.
Wie sieht es dann, also du hast jetzt schon von der Verteidigung geredet, da wie kann Rassismus eine Verteidigungsstrategie sein?
Damit meine ich gar nicht die Strategie an sich. Also es geht wahrscheinlich, ich will dem Verteidiger jetzt Rassismus nicht unterstellen, könnte man aber denken, wenn solche bestimmten Worte natürlich genutzt werden. Aber Verteidigung benutzt oft eben sozusagen die Provokation als Strategie. Also Zeugen unglaubwürdig zu machen, indem man sie beispielsweise eben sehr lange reizt oder eben mit bestimmten Worten auch traktiert, sodass sie irgendwann eben aus ihrer Rolle, ich sag mal, aus der Rolle, in der sie halt sich als Zeuge befinden und natürlich sehr emotional werden, was sehr nachvollziehbar war in der Situation. Und da hat der Verteidiger beispielsweise damit gespielt, aber man findet auch sozusagen nicht nur von Verteidigern, sondern auch von Richtern, Staatsanwälten zum Teil eben rassistische Äußerungen auch im Gerichtssaal.
Gibt es da eine Möglichkeit quasi, also ich weiß nicht, damit umzugehen, wie man das da auch bewusst werden machen kann?
Für die Leute aus der Justiz oder generell, naja, also ich denke halt irgendwie, dass man kann immer irgendwie Fortbildungen fordern, aber ich denke so Fortbildung oder halt was Leute sensibilisiert. Ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich irgendwie das Problem beseitigen kann. Also ich denke, dass das eben eher in der Gesellschaft verankert ist und man das irgendwie auch gesamtgesellschaftlich betrachten muss. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die natürlich sehr schwer irgendwie, also mit der man eben sehr schwer irgendwie umgehen kann. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die noch sehr lange dauert.
Und also du hast jetzt auch erzählt, dass die Betroffene immer wieder eben mit Rassismus zu kämpfen hatte, immer wieder auf die TäterInnen getroffen ist. Gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten, wie man sowas verhindern kann? Also hat die Polizei da nicht auch irgendwelche Möglichkeiten?
Man kann natürlich immer wieder Anzeigen stellen, aber das war sozusagen immer unterhalb der Gewaltschwelle. Also es waren so diese alltäglichen, es waren eher die Blicke, so ein Auslachen, so eine Witze machen und zum Teil auch Klingeln an der Haustür, Briefe im Briefkasten oder Zettel im Briefkasten, die halt so nicht anzeigbar waren. Also es gibt schon Möglichkeiten, innerhalb des Gesetzes dagegen vorzugehen, aber die konnten da nicht angewendet werden, weil die Täter natürlich genau wussten, was können wir machen und was nicht, sozusagen.
Wie lange ist dieser Fall jetzt her?
Das ist jetzt tatsächlich 4 Jahre her. Das war mein erster Fall, den ich beraten habe. Und in der Zeit gab es aber Fälle, die dem nicht wirklich, also unähnlich waren. Das erlebt man sehr oft, dass Betroffene halt diese Angriffe haben und dann aber erzählen, das ist nicht das erste Mal oder ich hatte schon Beleidigungen, Bedrohungen und das eben auch schon als normal, also normal wahrnehmen, ja. Also selber sagen, naja, das war schon mal viel schlimmer. Deswegen, also so, das ist so der Tenor bei vielen Betroffenen.
Wie viel halten Betroffene aus, bevor sie zu euch gehen?
Das ist unterschiedlich. Also das kommt ganz auf die Persönlichkeit, auf die Erfahrungen drauf an. Es gibt Leute, die tatsächlich schon sehr früh zu uns kommen und es gibt Leute, die berichten schon von sehr krassen Angriffen vorher und haben lange nicht irgendwie wahrscheinlich von uns auch gar nicht gehört. Also es ist ja auch immer noch ein Punkt. Es kann ja sein, dass Leute gar nicht von uns wissen und dann aber von uns erfahren und zu uns kommen. Also das ist sehr unterschiedlich. Das kann man nicht verallgemeinern.
Wie hat sich der Fall bis heute entwickelt? Also wie sieht das heute für die Person aus, für die Betroffene?
Also die wohnt leider immer noch in dem Ort und hat aber durch bestimmte, also es gab eine Medienaufmerksamkeit auch auf diesen Fall, die wir auch sehr stark geschaffen haben, hat sie ziemlich viel Unterstützung erfahren. Also auch von Leuten, die sie vorher gar nicht kannte, wurde sie auf der Straße angesprochen. Die Täter sind auch mittlerweile verurteilt. Ich sag mal, es geht ihr wahrscheinlich besser als kurz nach dem Angriff, aber ich denke, dass es immer noch Dinge einfach auch in ihrem Alltag gibt, mit denen sie zu kämpfen hat.
Du hast gesagt, ihr habt Medienöffentlichkeit hergestellt. Ihr, das ist übrigens ESRA, die Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, und ich spreche gerade mit Theresa Laus. Was heißt, ihr habt, also stellt ihr häufiger Medienöffentlichkeit her? Also da kommen wir nochmal zu dem Thema vom Anfang zurück, quasi, dass Rassismus in den Medien weniger stark auftritt?
Ja, also es kommt immer darauf an, was die Leute sich wünschen. Es gibt natürlich Menschen, die kommen zu uns und sagen, ich möchte nicht in den Medien sein, weil das auch natürlich einen Druck herstellt, ne? Also man muss ja gegebenenfalls sich Interviews stellen, man wird fotografiert, vielleicht auch gefilmt. Es gibt aber ganz viele Leute, die sagen, ich will das, also ich möchte das. Und das kann halt sein, dass wir bestimmte Leute anfragen, die wir kennen, dass wir eben auch Pressemitteilungen schreiben oder eben auch über soziale Medien das bekannt machen. Das kann natürlich den Vorteil haben, dass Leute dadurch Unterstützung bekommen, was wir aber auch in den letzten Jahren eigentlich so an Erfahrung machen, ist, dass gerade wenn so ein Angriff bekannt gemacht wird, dass es dann auch zum Teil wirklich schlimme Echos gibt, vor allem in den sozialen Medien. Also dass die Angriffe runtergespielt werden, dass Betroffene nicht geglaubt wird, dass die Leute zum Teil auch beleidigt werden, dass auch dort Rassismus reproduziert wird. Und das ist natürlich auch wieder eine Sache, wo Betroffene dann erneut sozusagen viktimisiert werden, also erneut betroffen sind von diesem Angriff, also von den Folgen, und dass das eigentlich auch noch viel schlimmer machen kann. Das heißt also, so eine Öffentlichkeit ist auch eher so ein zweischneidiges Schwert.
Aber es gibt quasi, durch die Öffentlichkeit fühlen sich die TäterInnen quasi nicht beeindruckt oder hören quasi mit dem auf, was sie tun?
Das kommt auf die Täter an. Also ich glaube, ein organisierter, militanter Neonazi wird jetzt nicht beeindruckt sein, wenn da irgendwie eine Öffentlichkeit hergestellt wird. Es gibt aber Leute, die für die reicht zum Teil schon ein Journalist in einem Prozess, der da sitzt, dass es eben irgendwie, oh, das mache ich nicht nochmal und ich entschuldige mich, ne? So, also das kommt einfach darauf an, wie die Täter ticken. Also das ist auch ganz unterschiedlich. Das muss man eben in einem Einzelfall irgendwie sehen und entscheiden.
Das war Spiegelbild und wir sprechen gerade, es ist 8:10 bei Radio Frei im Kaffeesatz, mit Theresa Laus. Sie ist bei ESRA, der Beratungsstelle für Betroffene von rechter Gewalt, Rassismus und Antisemitismus. Und diese Beratungsstelle hat in der letzten Woche eine Studie veröffentlicht, eine Statistik über das vergangene Jahr. Und da habe ich einen kleinen Beitrag von der Pressekonferenz zusammengestellt, die das einmal zusammenfasst. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. und antisemitischer Gewalt, ESRA in Thüringen, hat ihre Jahresstatistik veröffentlicht. Seit 2011 zählt ESRA rechtsmotivierte Angriffe in Thüringen. Im vergangenen Jahr, 2018, waren es so viele wie nie zuvor. 162 rechtsmotivierte Gewalttaten verzeichnete die Beratungsstelle im letzten Jahr. Doch was zählt eigentlich darunter? Theresa Laus erklärte auf der Pressekonferenz:
Es werden ausschließlich Gewalttaten dokumentiert, also die eben auch Menschen in ihrer körperlichen und psychischen Unversehrtheit angreifen. Also wir schließen hier Delikte wie Beleidigung, Diskriminierung, Mobbing und auch 86a, also Verwendung von verfassungsfeindlichen Zeichen und Symbolen aus, zählen aber trotzdem, wie vorhin auch schon mal erwähnt, Bedrohung bzw. massive Bedrohung, die eben auch psychische Folgen haben, was die Polizei beispielsweise nicht macht.
Die Motive hinter den Gewalttaten wurden ebenfalls von ESRA erfasst. Rassismus war bei mehr als der Hälfte der Fälle der Grund für einen Angriff. Davon betroffen waren auch Menschen mit Flucht- oder Migrationserfahrung. Zur Pressekonferenz hat ESRA auch 4 Expertinnen eingeladen. Eine davon war Tahora Hussaini. Sie hat die Fotoausstellung Her Pain Depicted and Quoted, also zu Deutsch, ihr Schmerz abgebildet und zitiert, organisiert. Darin zeigt sie Fotos von Migranten und diese berichten über ihre alltäglichen Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen. In der Pressekonferenz von ESRA konnte sie rassistische Erfahrungen in den Lebenskontext der betroffenen Personen stellen.
Und dann kommt jetzt diese schlechte Erfahrung im täglichen Leben. Das kann in Zug sein, in auf der Straße, auf der Jobsuche, Ausbildungssuche. Und ich würde sagen, dass sie sind schon mit so vielen Problemen hier und dann eine kleine schlechte Erfahrung ist es wie ein Salz auf ihre Wunde. Und das, was passiert dann, natürlich auf der Isolation, Angst, sie haben Angst rauszugehen und das ist nicht das Ziel von einem demokratischen Land.
Die zweitgrößte betroffene Gruppe sind laut ESRA die politischen GegnerInnen. Also Menschen, die sich gegen Nazis und für Menschenrechte engagieren. 45 Gewalttaten gab es gegen sie. Die Experten Thomas Enter aus Saalfeld-Rudolstadt und Philipp Pommer aus Eisenach berichten, dass sie besonders mit solchen Fällen zu tun hätten. So sagt Philipp Pommer aus dem Bündnis gegen Rechtsextremismus in Eisenach:
Dann ist es ähnlich wie in Saalfeld. Die Gewalt richtet sich fast ausschließlich gegen politische GegnerInnen oder alternative Jugendliche. Mit immer wieder ansteigenden Zahlen, wie wir gesehen haben. Und auch dort ist es so, dass gerade die Jugendlichen eher Angst haben, zur Polizei zu gehen und dort das anzuzeigen. Die kommen dann eher zu uns, wir leiten dann weiter an ESRA und dann geht das auch seinen Weg.
Weitere Gewalttaten verzeichnete ESRA gegen Journalistinnen, gegen Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität, aus antisemitischen Motiven oder gegen politische Verantwortungsträgerinnen. Christina Büttner merkte auf der Pressekonferenz noch an:
Im Schnitt sind es 3 Angriffe pro Woche. Ein Drittel der Angriffe werden von einer Gruppe von mehr als 2 Täterinnen begangen. Und wir haben 31 Betroffene gezählt, die unter 18 Jahre waren, also minderjährig, darunter auch Kinder oder auch eine ganze Reihe Kinder.
Doch wer sind die Täterinnen und Täter? Die Beratungsstelle ESRA bezieht immer eine parteiliche Position für die Betroffenen der Gewalt und spricht nicht mit denen, die Gewalt ausüben. Aber die Beratungsstelle nimmt statistisch auf, um wen es sich handelt.
Wenn wir uns die Täter betrachten, können wir sehr oft feststellen, dass es sich eben hier vor allem um Täter aus einer organisierten Neonazi-Szene mit einer sehr hohen Gewaltbereitschaft handelt. Das heißt also, dass die Angriffe zum Teil auch mit Waffen stattfinden, also mit Pfefferspray, mit Schlaggegenständen, also Quarzsandhandschuhen beispielsweise, aber auch Messern und auch, dass es zum Beispiel Verfolgungsjagden mit Autos gibt oder eben auch versucht wird, dass Menschen mit Autos angefahren werden.
So Theresa Laus. Nicht immer folgen auf die Gewalttaten rechtliche Schritte. Manche Betroffene erstatten keine Anzeige.
Gründe, warum betroffene Straftaten nicht anzeigen, sind sehr vielfältig. Das kann zum Beispiel die Angst vor Rache von Täterinnen sein. Das kann sein, dass sie skeptisch sind gegenüber der Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft und Gerichten, vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und deswegen kein Vertrauen haben oder gehört haben von anderen, dass es einfach kein Erfolg gebracht hat.
Es gibt Geflüchtete, die befürchten, dass sich ein Strafverfahren, auch wenn es sich gar nicht gegen sie richtet, also negativ auf das Asylverfahren auswirken. Genau. Also das heißt, gerade bei Geflüchteten gehen wir von einer sehr hohen Dunkelziffer aus.
Die Dunkelziffer sei deswegen hoch und die Statistik bilde nur einen Teil ab. Am selben Tag veröffentlichte auch das Innenministerium Thüringen in seiner Statistik zu politisch motivierten Straftaten die Zahlen zur Gewalt von rechts. Innenminister Georg Meyer kommentierte ebenfalls, dass die rechten Straftaten einen erschreckend hohen Wert hätten, aber die Dunkelziffer noch höher sein müsse. Die Statistiken von Esra und Innenministerium weichen jedoch voneinander ab. Die Beratungsstelle zählte im Jahr 2018 162 Fälle. Im selben Zeitraum kam das Innenministerium auf 67 Gewalttaten von rechts. Doch nicht nur die Dunkelziffer ist ein Problem. So berichtet der Experte Thomas Enter aus Saalfeld.
Wenn man die Szene nicht kennt oder Anfeindungen oder Bedrohungen, denen Leute ausgesetzt sind, kann man durch die Stadt gehen, Saalfeld, und kann nichts mitkriegen. Das ist definitiv möglich. Aber wenn man ein bisschen an der Fassade kratzt und weiß, wer zu einer organisierten Nazi-Szene gehört, auch vernetzt, auch mit Nazi-Festivals im Thema und so weiter, dann entsteht schon eine Bedrohung.
Die Betroffenenberatung Esra bemängelt in Thüringen, dass Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt mehr unterstützt werden könnten.
Bisher fehlt in Thüringen eine thüringenweit arbeitende, unabhängige Antidiskriminierungsberatungslandschaft. Und Esra weist schon lange darauf hin, dass wir einfach als Verweisberatung auch so ein Angebot brauchen, damit wir Betroffene weiterverweisen können und sicher sein können, dass sie gut über die Möglichkeiten des AGG, also des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und andere Möglichkeiten beraten und auch begleitet werden.
Auch in besonderen Fällen fordert Esra mehr Unterstützung vom Thüringer Freistaat.
Angriffe im Wohnumfeld haben insgesamt auch sehr stark zugenommen. Wir fordern deswegen Schutzwohnungen, also wo Betroffene kurzfristig unterkommen können, vor allem wenn es im Nahraum passiert, also wenn auch die Täterinnen sich im Nahraum aufhalten, sodass dann eine Möglichkeit besteht, sehr schnell und unkompliziert Menschen in sichere Räume unterzubringen. Das wäre so verglichen mit Frauenhäusern. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Bedrohungen im virtuellen Raum, die sich für viele Betroffene ähnlich auswirken wie Bedrohungen, die auf der Straße oder face-to-face stattfinden. Es wirkt wie eine reale Bedrohung für die Betroffenen. Vieles passiert in den sozialen Medien und auch in den Kommentarspalten, wenn kommentiert wird. Und wir planen oder würden gerne unser Angebot ausweiten in Richtung Online-Beratung, dass wir eine Möglichkeit haben, Betroffene auch online und schnell zu beraten und kompetent zu beraten in solchen Fällen.
Von Seiten der Regierung gab es auf die Anfrage, für wie sinnvoll und umsetzbar sie die Schutzwohnungen halte, leider keine Reaktion. Zu den Erwartungen für das Jahr 2019 sagte Theresa Laus Folgendes.
Der Rechtsruck, der sozusagen sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in Parteien zu beobachten ist und aber auch das Erstarken der in Teilen rechtsextremen Partei, der AfD, führen eben wahrscheinlich auch dazu, dass es im kommenden Wahljahr sozusagen mehr Angriffe auf politisch Aktive geben wird.
Mit einem Appell an die Solidarität und Menschlichkeit beendete José Packer als Vertreter des Sprecherrates Migranetz Thüringen schließlich die Pressekonferenz zu Esras Jahresbericht von 2018.
Die Zeit, in der wir leben, ist reif genug, dass wir alle gegenseitig achtungsvoll, Respekt und eine große gemeinsame Solidarität in diesem Leben weiterzuleben. Als Mensch. Kein Mensch ist isoliert, eine Insel auf Ozean, sondern wir alle gehören das Ganz.
Wir haben gerade eben einen kurzen Beitrag über die Pressekonferenz gehört, die ihr in der letzten Woche gehalten habt. Darin ging es um die Statistik von Esra, den Jahresbericht vom Jahr 2018. Es wurde immer wieder davon gesprochen, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Kannst du oder habt ihr Vorschläge, wie man eben quasi die Fälle in Thüringen besser erfassen könnte, dass die Dunkelziffer kleiner wird?
Ja, Vorschläge. Also es ist für uns auch schwierig. Also wir natürlich auch schon seit Jahren versuchen, dieses Dunkelfeld auch einfach zu verringern. Und wir aber immer wieder mitbekommen, auch von Kooperationspartnern, es gibt diese Fälle, die halt aber irgendwie nicht zu uns finden und Betroffene das auch eher mal runterspielen. Beziehungsweise das, wie vorhin schon gesagt, auch zum Teil als normal empfinden und deswegen auch irgendwie nicht anzeigen wollen, auch nicht beraten werden wollen. Es ist, glaube ich, schwierig, also dieses Dunkelfeld komplett zu beseitigen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren oder wird auch sehr lange dauern, aber eben schon einfach eine gute Recherche, auch irgendwie ein gutes Netzwerk zu schaffen, dass eben möglichst viele Leute sozusagen auch an uns verwiesen werden können, uns kennen. Aber eben natürlich auch so eine Sensibilität in der Gesellschaft, also dass Betroffene nicht das Gefühl haben, wenn sie sich irgendwie äußern bezüglich einer Tat, dass es verharmlost wird, dass sie irgendwie mit weiteren Angriffen, also ich meine, es ist ja auch oftmals eine Angst, die da mitschwingt. Da gibt es, glaube ich, viele Sachen, die man tun kann, aber es ist, glaube ich, schwierig, dieses Dunkelfeld irgendwie komplett zu beseitigen, was natürlich auch möglich wäre, zum Beispiel sogenannte Dunkelfeldstudien, also dass man auch nochmal schaut mit Befragungen von Betroffenen, was sie für Erfahrungen gemacht haben, beispielsweise.
Mhm. Dann kam in der Pressekonferenz zur Sprache, dass ihr auch euch ins Digitale bewegen wollt. Also es gibt ja eben, unsere Gesellschaft wird immer digitaler und Personen sitzen alleine vorm Computer. Welche Erfahrungen können Sie denn dort machen, die für euch relevant sind?
Also es gibt natürlich so, was man in den Kommentarspalten so lesen kann, diese Sachen, ne, dass man beleidigt wird, zum Teil bedroht wird. Aber das sind, glaube ich, eher so Sachen, die Leute sicherlich auch treffen können. Aber was wir oft haben, sind so, dass Fotos veröffentlicht werden in sozialen Medien, auch mit Klarnamen zum Teil, dass da auch Adressen veröffentlicht werden, dass Todesdrohungen ausgesprochen werden in bestimmten rechten Gruppen, beispielsweise bei Facebook, oder dass eben auch Leute, die eben auch sehr in der Öffentlichkeit stehen, regelmäßig auch E-Mails bekommen mit explizit dargestellten Mordfantasien. Also das sind so Dinge, die die Leute natürlich sehr einschüchtern, zum Teil auch, also wirklich auch Folgen haben können wie ein Angriff, ne? Also man hat dann natürlich Angst, auf die Straße zu gehen, wenn man solche Sachen lesen muss über die eigene Person.
Dann wäre jetzt noch meine Frage, hat sich das in dieses Jahr denn schon bemerkbar gemacht, dass wir in Thüringen quasi in einem Superwahljahr sind mit Kommunal-, Landes- und Europawahl?
Also das hat sich letztes Jahr schon bemerkbar gemacht, weil es einfach auch mittlerweile so diese, ich sag mal gerade auch was so politische GegnerInnen, also so nennen wir das, also damit meinen wir natürlich beispielsweise AntifaschistInnen, natürlich Engagierte in Bündnissen, die sind ja auch oft so ein Feindbild rechter Gruppierungen, auch rechter Parteien zum Teil. Die sind auch schon stark im Fokus. Also da geht es um Einzelpersonen, da geht es um Bündnisse, da geht es aber auch um beispielsweise die Demonstration in Eisenach, die ja schon im Vorfeld sehr stark auch ja stigmatisiert worden ist, obwohl es da im Prinzip eigentlich darum ging, um auf diese rechte Gewalt durch organisierte Nazis in Eisenach aufmerksam zu machen.
Welche Demonstration meinst du da?
Das war am 16.03. in Eisenach eine Demonstration, die angemeldet war von der Landtagsabgeordneten Katharina König-Preuß. Da ging es im Prinzip darum, also nochmal zu zeigen, dass es sozusagen, oder darauf aufmerksam zu machen, in Eisenach gibt es ein wirkliches Nazi-Problem. Also das ist nicht so, dass das hochgebauscht wird, sondern dass dort wirklich, also da, das geht los bei Graffitis im Stadtbild, die wirklich metergroß auf Wänden prangern. Aber eben auch wirklich tägliche Bedrohungen durch die organisierte Nazi-Szene gegenüber von Engagierten, aber auch körperliche Angriffe. Und wir hatten einen Prozess Anfang des Jahres, wo ich glaube 16 Anklagen gegen 4 Neonazis aus Eisenach waren. Also da war Sachbeschädigung zum Teil, da waren aber auch gefährliche Körperverletzungen, zum Teil Diebstahl auch dabei und Genau, also das hat sozusagen, und auch natürlich rassistische Übergriffe. Also natürlich, wenn man jetzt so den Tenor hört, wie es auch in der Gesellschaft sozusagen rassistische Begriffe zum Teil auch normal sind, dass natürlich sich Täter auch hier legitimiert fühlen für ihre Taten. Und das wird wahrscheinlich, also wir gehen davon aus, im kommenden Jahr noch zunehmen.
Inwiefern wurde das dann stigmatisiert? Das hast du vorher angesprochen. Also vornherein die Arbeit von Antifaschistinnen.
Es ging vor allem darum, dass diese Demo als, ich sag mal, linksextrem diffamiert wurde, also dieser Begriff halt negativ sozusagen besetzt ist und die den Leuten halt im Vorfeld schon vorgeworfen wird, ihr wollt hier nur demonstrieren, um die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Also das war sozusagen die Aussage, sag ich mal, der Politik, halt auch zum Teil der BürgerInnen. Und wir waren halt auch vor Ort, weil es natürlich auch zu befürchten war, dass dort Angriffe passieren. Was wir auf jeden Fall mitbekommen haben, ist eben, dass Antifaschisten, DemonstrantInnen, also Leute, die sich eben dort beteiligt haben, auch wirklich angepöbelt worden sind von Bürgern, zum Teil von Nazis eben fotografiert worden sind, dass Videos gemacht wurden, obwohl es dort natürlich eben einfach nur darum ging, um auf diese Situation aufmerksam zu machen. Also die Leute haben zum Teil auch gar keine andere Möglichkeit mehr gesehen, um eben zu sagen, hier ist ein Problem und das muss jetzt einfach auch mal angegangen werden.
Inwiefern quasi hat Esra dann, also du hast schon gesagt, ihr hattet Angst, dass es Übergriffe gibt. Gab es welche, die dann für Esra relevant geworden sind? Hat Esra beraten?
Nein, also wir haben zum Teil von Leuten, mit denen wir uns dort unterhalten haben, von anderen Übergriffen erfahren, die vorher schon stattgefunden haben in den Tagen vorher, aber es gab dort bei der Demo selber keine Übergriffe. Es gab halt, ich glaube, einzelne Einschüchterungsversuche im Nachhinein, aber es gab glücklicherweise keine Übergriffe. Mhm.
Wir sprechen gerade mit Theresa Laus bei Radio Frei, es ist jetzt kurz nach halb, über das Thema, über Esra, die Beratungsstelle für rechte, rassistische und antisemitische Gewalt, für Betroffene davon. Und ich hätte jetzt dann noch die Frage quasi, wie sieht denn die Polizei Esra und wie sieht diese Zusammenarbeit zwischen Polizei und Esra aus?
Also wie uns die Polizei sieht, ist auch schwierig zu beantworten. Also ich glaube, das kommt auch so auf den Landkreis an und auf die Beamten. Also es gibt Beamten, die, wir haben ja vor allem Berührungspunkte, wenn es eben darum geht, dass wir zu Vernehmungen begleiten. Da gibt es Beamte, die haben da eigentlich gar kein Problem. Dann ist es manchmal schon schwierig, dort mit hinzukommen. Es ist auch, also zum Teil sind sie sehr interessiert an unserer Arbeit, zum Teil wird es so ein bisschen belächelt. Also es ist, glaube ich, so unterschiedlich. Wenn man jetzt so dieses, das Gesamtbild der Polizei sieht, ist es, glaube ich, schon, dass es an gewissen Punkten irgendwie schon die Bestrebungen gibt, auch zusammenzuarbeiten mit uns. Aber es ist schon so, dass natürlich wahrgenommen wird, dass wir auch andere Zahlen erheben. Also dass es da Unterschiede gibt, gerade wenn es eben darum geht, wie wir Fälle zählen und wie wir eben auch auf Probleme innerhalb der Polizei, auch innerhalb der Justiz aufmerksam machen. Es ist schon so, dass natürlich wir auch gerne hätten, dass die Polizei, wenn sie von Übergriffen erfährt, also wenn Anzeigen kommen, die eben für uns relevant sind, auch Betroffene an uns weiter vermittelt, das funktioniert, aber eben leider nicht immer und überall.
Wir haben es im Beitrag gerade eben auch schon gehört, die Polizei bzw. das Innenministerium hat ebenfalls eine Statistik veröffentlicht, in der ging es um politisch motivierte Kriminalität in Thüringen. Da haben sie natürlich auch Gewalttaten von rechts gezählt, allerdings kamen sie auf ein anderes Ergebnis. Statt wie Esra 162 Fälle kam das Landeskriminalamt auf 67 Fälle. Warum? Das habe ich in einem Beitrag auch mal kurz zusammengefasst. Neben der Beratungsstelle Esra hat auch das thüringische Innenministerium eine Statistik veröffentlicht. Diese hat politisch motivierte Kriminalität in Thüringen erfasst und damit natürlich auch Gewalt von rechts.
Allerdings hat sie deutlich weniger Fälle registriert als Esra. Dort wurden 67 Fälle rechter Gewalt verzeichnet, während Esra auf 162 kommt. Ich habe mich gefragt, wie die unterschiedlichen Zahlen zustande kommen und deswegen Christina Büttner von der Beratungsstelle Esra nach der Pressekonferenz darum gebeten, mir zu erklären, was die unterschiedlichen Statistiken denn nun aussagen.
Also wir würden natürlich sagen, unsere Zahlen zeigen deutlich, dass also wirklich nach wie vor man sehr gut hinschauen muss bei rechter Gewalt und dass die Problematik immer noch sehr, sehr hoch ist, sehr, sehr groß ist und auch, wenn man das Dunkelfeld sieht, also auch das, was die Expertinnen jetzt berichtet haben, dass es eben auch viele Leute gibt, die nicht anzeigen. Das sind viele Hinweise darauf, dass die Problematik nach wie vor sehr herausragend und herausfordernd ist. Allerdings gibt es auch eine andere Zählung. Also das ist jetzt auch in der Pressekonferenz zur Sprache gekommen. Esra zählt zum Beispiel Bedrohungen mit gravierenden psychischen Folgen für die Betroffenen auch als Gewalttaten, was in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht als Gewaltstraftaten gezählt wird. Und wir bei uns fließen, da wo wir mit Betroffenen Kontakt haben, natürlich auch die Perspektive der Betroffenen bei der Einschätzung der Tatmotivation ein, was unter Umständen oder auch bei uns bekannten Fällen dazu führt, dass wir annehmen, hier gibt es zum Beispiel eine rassistische Tatmotivation, ganz klar erkennbar. Und wir wissen, bei manchen Fällen, auch bei der Polizei, wurde es nicht so eingeordnet. Das kann unterschiedliche Ursachen haben, also dass vielleicht Polizeibeamtinnen die Kriterien anders einschätzen oder an den Stellen nicht so genau hinhören und das mit normaler Kriminalität, sage ich jetzt mal, vergleichen und für sie das nicht so vordergründig ist, dass das ja eigentlich auch nach den Kriterien der politisch motivierten Kriminalität einzuordnen wäre. Da gibt es aus unserer Sicht immer noch viele Lücken, weil ja auch nicht alle Polizeibeamtinnen dafür gesondert geschult sind, das zu erkennen. Es gibt eine gute Definition, auf die wir uns auch beziehen in der Einordnung, die aber nicht immer so angewandt wird. Es gibt so ein Grundproblem, also die Überschrift politisch motivierte Kriminalität, in der auch Hasskriminalität zum Beispiel als eine Einordnung mit drin steckt, ist ein bisschen eine falsche Überschrift. Deswegen sprechen wir auch nicht von, also wir sprechen von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt, um einfach die verschiedenen Dimensionen abzubilden. Auch da ist nicht alles enthalten. Also es gibt ja auch Angriffe gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer sexuellen Identität. Also es gibt ja noch weitere oder Angriffe, die sich gegen Menschen richten, wegen ihrer sozialen Situation oder ihrer Krankheit oder Behinderung. Also es gibt weitere Kriterien, die auch bei uns nicht genannt sind. Aber politisch motivierte Kriminalität ist eben so eine Überschrift, in der vieles gar nicht so richtig unterkommt oder wo es einfach schwierig ist, alle Aspekte zu betrachten. Wo wir denken, dass das auch ein bisschen eine Rolle spielt, dafür, dass nicht alle Aspekte auch wirklich dann sich in dieser Statistik wiederfinden. Und auch die Sensibilität ist eben nicht bei allen Beamtinnen und Beamten da. Die Fortbildungen fehlen. Und es ist natürlich auch so, dass auch rechte Einstellungen auch sich in institutionellem Rassismus zum Beispiel zeigen oder dass individuelle Einstellungen von Beamtinnen sich auch zeigen, manchmal in bestimmten Behandlungen. Wir haben das vorhin gehört bei den Expertinnen, die sagen, also es gibt auch ganz schlechte Erfahrungen manchmal mit einzelnen Personen, wenn man Anzeige erstattet und sich als Täter behandelt fühlt oder gar nicht ernst genommen wird oder beschimpft wird. Also auch sowas wird ab und zu berichtet. Das will ich jetzt nicht als ein riesengroßes, also ein Problem hinstellen, dass es immer gibt, sondern es ist eben immer mal wieder und sowas spricht sich auch rum bei Betroffenen und führt zu Ängsten und dass die Schwellen größer werden, sich an Polizei zum Beispiel zu wenden.
So erklärt Christina Büttner von der Beratungsstelle Esra für Betroffene von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt die Unterschiede zwischen der Statistik von Esra und der des Innenministeriums. Doch mich hat auch noch interessiert, wie das denn das Innenministerium sieht. Darum habe ich mit Oliver Löhr gesprochen. Der ist Pressesprecher des Innenministeriums in Thüringen und hat mir das wie folgt erklärt.
Ja, das ist im Prinzip nicht anders zu erwarten, dass da unterschiedliche Zahlen in den jeweiligen Statistiken gibt. Die Polizei kann natürlich auch immer nur das zählen, was ihr zur Kenntnis gebracht worden ist. Das heißt, wenn man Anzeige erstattet, dann ist das, wird das natürlich auch statistisch erfasst. Wenn jemand aus Scham oder aus, weil ihm der Grund nicht wichtig genug war, nicht zur Polizei geht, dann kann die Polizei das natürlich auch nicht erfassen. Das sagt ja auch Esra selbst, dass sie dort auch Betroffene haben, die aus Angst zum Beispiel auch gar nicht zur Polizei gehen wollen, aber sich dann bei Esra zu Wort melden. Das ist ein Grund davon, aber es gibt auch noch andere Betrachtungsweise. Also man hat aus Esra, so kann ich das natürlich jetzt auch nur den Informationen dort entnehmen, zählt man aus Opfersicht raus. Das heißt, hier langt auch ein rein subjektiver Blick auf die Tat. Ich stelle mir das jetzt mal so vor, dass man, wenn man sich bedroht fühlt, weiß ich meinetwegen, eine Wand von großen Menschen um einen rum aufbaut, langt das für eine subjektive Bedrohung aus. In der polizeilichen Statistik wäre das zu wenig. Da muss noch in irgendeiner Weise ein objektiver, so nennt sich das dann juristisch, Tatbestandsmerkmal hinzukommen, dass man sagt, eine Bedrohung lag auch vor, meinetwegen, indem ich jemanden dann beschimpfe oder ihm andeute, jetzt haue ich ihm auf den Kopf, also eine gewisse Gewalt androhe dann noch dabei. Dann würde das auch erst in die polizeiliche Statistik mit aufgenommen werden.
Also die Formulierung bei Esra lautet genau, also zumindest in der Pressekonferenz, dass massive Bedrohungen mit psychischen Folgen aufgenommen werden.
Aber das in der betroffenen Perspektive, so lese ich das jetzt hier aus der Pressemitteilung auch bei Esra, würde bei der Einordnung zumindest eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, dass so, wenn ich aus subjektiver Sicht raus, wobei ich jetzt natürlich schlecht weiß, was Esra, in welcher Weise sie zählen. Ich kann es jetzt nur aus der polizeilichen Sicht raus sagen, es muss zumindest eine Tatbestandsverwirklichung in der Nähe liegen. Also ich stelle mir jetzt mal den Unterschied, vielleicht einen anderen Unterschied vor, wenn ich jetzt jemand auf mein Auto auffährt und dann abrupt bremst, aber ich im Rückspiegel sehe, um Gottes Willen, der wollte jetzt auf mich drauf fahren, dann ist das natürlich aus subjektiver Sicht eine Bedrohung, kann aus objektiver Sicht aber auch sein, weil der hinter mir nicht gesehen hat, dass die Ampel rot ist. Das ist eine unterschiedliche Betrachtungsweise, die natürlich in der Natur der Sache dann liegt, dass es auch zu unterschiedlichen Zahlen dann kommen kann.
Ja, das war Oliver Löhr von dem Innenministerium, ein Pressesprecher, der Pressesprecher. Ich bin hier bei Radio Frei im Kaffeesatz noch zusammen mit Theresa Laus von Esra und wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung. Ich möchte aber Theresa nochmal kurz bitten, würdest du das noch kommentieren wollen, noch was anfügen wollen?
Ich muss bloß sagen, ich meine, es stimmt schon, ne? Also dass wir zum Beispiel, also dass die Polizei natürlich in ihrer Gewalt, also über den Gewalttaten keine Bedrohungen aufnimmt, für uns das aber schon zum Teil Gewalt ist. Ich fand jetzt aber das Beispiel am Ende nochmal sehr prägnant mit diesem Auto, weil ich kann dazu nur sagen, dass es so ist, dass die Betroffenen, die sozusagen eine subjektive Bedrohung berichten, auch schon sich auf Vorerfahrungen stützen. Das heißt, es gibt in der Regel nicht irgendwie einen Angriff und keiner weiß, was da warum, sondern das ist schon so, dass es da vorher zum Teil Bedrohungen, auch Angriffsversuche gab. Es ist also gerade mit dem Auto nochmal interessant, weil wir eben auch beispielsweise dieses Jahr einige Anfahrversuche als Bedrohung, also nur um nochmal zu zeigen, was wir beispielsweise als Bedrohung auch zählen, ne? Also da wurden Leute mit dem Auto verfolgt, während sie zu Fuß unterwegs waren oder da hat man mit dem Auto auf sie drauf, also auf sie zugehalten. Und das waren eben organisierte Neonazis. Also deswegen finde ich, dass das eigentlich am Ende ein gutes Beispiel war. Aber natürlich ist die Betroffenenperspektive für uns auch ausschlaggebend. Deswegen sind wir parteilich, deswegen sind wir in der Betroffenenberatung. Und Wir haben auch nicht unbedingt den Anspruch, die gleichen Zahlen wie die Polizei zu haben, sondern sehen uns da irgendwie als Ergänzung oder genau, das so viel dazu.
Ihr als Betroffenenberatung, wenn man betroffen ist, wo kann man euch finden? Wie kann man euch am besten erreichen?
Genau, also wir sitzen in Erfurt im Juri Gagarin Ring 9698 und man kann uns anrufen. Ich weiß jetzt unsere Telefonnummer leider gar nicht aus dem Kopf, aber wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist info@esra, also ezra.de oder auch esra.de, da findet man eigentlich alle Infos zu uns.
Die Telefonnummer werde ich dann auch noch zur Sendung hinzufügen und dort werdet ihr dann auch alle Beiträge und das Interview mit Theresa finden. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du heute da warst.
Danke dir auch.